Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer und vielleicht auch Zuhörer zu dieser neuen Ausgabe der Kandidatensendung, die ihren Namen jetzt, nachdem wir unseren Europaparteitag hinter uns haben, tatsächlich noch eine ganz andere Bedeutung bekommt wieder. Denn ich habe die Freude und Ehre, also mit einigen Kandidaten der Bürgerrechtsbewegung hier dran zu sein. Allen voran natürlich Helga Zeppler-Rusch, die ich hiermit erstmal sehr herzlich begrüße. Guten Tag. Und natürlich auch daneben meine Kollegen Stefan Hochstein, Carsten Werner und Stefan Ossenkopp. Nun, eine Sache vielleicht kurz vorweg. Es zeigt sich, glaube ich, an dem jetzigen Zeitpunkt etwas, was du, Helga, an vielen Stellen immer wieder betont hast, nämlich dass sich die Weltgeschichte und bestimmte Ereignisse in der strategischen Welt, in der Wirtschaft, in der Finanz und so weiter enorm schnell ändern können und dass das eben eine solche Krisenzeit ausmacht. Und ich glaube, dafür ist ja kaum etwas bezeichnender als die letzten Wochen und Monate, wenn man sich überlegt, wo wir vor einigen Monaten noch waren und wo wir jetzt sind. Und ich denke, wir sollten die Gelegenheit heute eben nutzen, um einige dieser Entwicklungen mal in der Tiefe zu diskutieren. Ich würde aber, weil du, Helga, eigentlich immer den besten Überblick und auch die besten Einsichten hast in die Fragen, was eigentlich die wichtigen Punkte sind in der strategischen Lage, dich gern bitten, vielleicht kurz diese Sendung für uns zu beginnen.
Ja, also es ist ja ziemlich offensichtlich, dass wir eine große Krise haben in Bezug auf die Situation in der Ukraine. Und ich habe also durch einige Gespräche wirklich den Eindruck bekommen, dass die Bevölkerung in Deutschland natürlich wirklich ziemlich konfus ist, wie sie das einschätzen soll. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Medien ein Bild vermitteln, als würde im Grunde dort eine proeuropäische Opposition brutal niedergeknüppelt von Präsident Janukowitsch und seinen Polizeikräften. Und das ist natürlich wirklich ein Bild, was überhaupt nicht stimmt. Also wir sollten gleich noch darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, dass die Wahrheit ist, dass diese Entwicklung in der Ukraine, der Versuch, die Ukraine durch ein Assoziierungsabkommen mit der EU auf den Weg zu bringen, eventuell der EU einverleibt zu werden und dann eventuell auch mittelfristig oder vielleicht nicht so mittelfristig in die NATO eingegliedert zu werden, dass das Teil ist einer Einkreisungsstrategie gegenüber Russland. Und das ist von Russland absolut verstanden worden. Das ist auch der Grund, warum die russische Regierung die Iskander-Raketen, das sind 500 Kilometer weit reichende Kurzstreckenraketen, in Kaliningrad, also Königsberg, praktisch jetzt deployed haben, also in Gang gebracht haben. Und damit im Grunde deutlich macht, Russland wird nicht akzeptieren, praktisch in eine militärische Position zu kommen, in der es nicht mehr verteidigbar ist. Und das ist die Bedeutung der Ukraine. Ich möchte also unsere Zuschauer einfach mal bitten, sich eine Landkarte vorzunehmen und zu gucken, wo ist das Territorium der Ukraine. Und dann wird man eben sehen, dass es wirklich weit, weit in das Herzgebiet Russlands hineinreicht. Immerhin historisch gesehen war die Ukraine mal Teil von Russland. Kiew war mal die Hauptstadt sogar. Und deshalb ist eigentlich es völlig klar, und es gibt auch verschiedene strategische Artikel darüber. Ich hatte einen erwähnt in meinem letzten Artikel, Stratfor. Das ist eine texanische Denkfabrik, die das ganz offen sagt und sagt, also quasi die Ukraine, ohne die Ukraine ist Russland nicht zu verteidigen. Also das ist ein Spiel mit dem Feuer, und dahinter steht natürlich die internationale Finanzoligarchie, die im Grunde dabei ist, zu versuchen, ihr Empire weiterhin auszubauen. Und das lässt eben nicht zu, dass es selbstständige Staaten gibt, die eine ganz andere Politik verfolgen, sondern das ist eigentlich die Idee, Russland und China eventuell territorial auszuradieren, zu zerschlagen oder eben tatsächlich durch eine Politik der nuklearen Politik am Abgrund, also eine Brinkmanship-Politik, in die Kapitulation zu zwingen. Aber genau das wird nicht passieren. weder Russland noch China haben die geringste Absicht, sich diesen Anstrengungen da praktisch zu kapitulieren. Und dafür gibt es ein wunderbares Beispiel, und das ist, dass China gerade die dritte Nation der Welt geworden ist, die erfolgreich einen Rover auf dem Mond gelandet haben und damit im Grunde wissenschaftliche Durchbrüche erzeugt haben, die also im Augenblick weder von den USA noch von Europa nachzumachen wären. Und das hat natürlich möglicherweise auch bisher noch nicht ganz klare militärische Implikationen, weil es ist eine alte Weisheit, dass wer den Weltraum dominiert, der hat halt auch auf der Erde ein großes Gewicht, um das Mindeste zu sagen. Also das ist eine ganz entscheidende Entwicklung. Und dazu kommt natürlich, dass in den USA selbst auch alles im Grunde im Chaos ist. Die Umwelt, in den Umweltfragen ist Obama auf dem Tiefpunkt überhaupt. Und es ist dort ein ganz offener Kampf zwischen der Wall Street und den Kräften, die sagen, wir sind heute in einer Situation, die ist viel schlimmer als vor 2008. Die großen Banken, die angeblich zu groß sind, um bankrott zu gehen, sind um 40% größer als vor dem Crash von Lehman Brothers und AIG. Und die Gefahr, dass es zu einer absoluten Desintegration des gesamten transatlantischen Finanzsystems kommt, die ist heute höher als jemals zuvor. Und deshalb ist die Anstrengung, ein Glass-Steagall, also ein Trennbankensystem in der Tradition von Roosevelt durchzusetzen, da ist eine massive Eskalation in den USA da, zum Glück auch in Europa, in verschiedenen Staaten. Also es ist nicht hoffnungslos. Aber das Problem ist natürlich, dass das Weiße Haus, also Valerie Jarrett, hat gerade gesagt, also es gibt eine große Übereinstimmung der Interessen des Weißen Hauses und der Wall Street. Diese Übereinstimmung ist enorm, hat sie gesagt. Und leider ist das auch das, was Hillary Clinton bei zwei Vorträgen vor Goldman Sachs kürzlich gesagt hat, wo keine Berichterstattung erlaubt war, aber die Zeitung Politico hat dann doch Teilnehmer befragt und die haben also gesagt, sie hätte gesagt, diese ganzen Angriffe auf die Banken, das sei ja völlig ungut und gegenproduktiv und die Angriffe auf die Wall Street wären foolish, also närrisch. Und deshalb ist jetzt auch eine Situation, wo in Amerika halt eine der Kandidatinnen von La Rouge PAC, Keisha Rogers, ihre Kampagne für den Senatssitz in Texas angekündigt hat. Und das ist sehr, sehr interessant, weil Keisha Rogers hat zweimal schon bereits die Vorwahlen, die Nominierung in der Demokratischen Partei für den Kongresssitz gewonnen. Und das ist jetzt eine Situation, wo sie die Führung übernommen hat für eine ganze Kampagne, die mein Ehemann Lyndon LaRouche gerade also anberaumt hat, nämlich die Demokratische Partei von der Wall Street zu separieren. Und und das ist halt, da ist wirklich sehr, sehr viel Zündstoff. Und wie gesagt, leider sieht es so aus, dass in Deutschland die Krö-Katz, also die größte Koalition aller Zeiten, sich wirklich auf die Universalbanken festgelegt hat und die SPD von ihrem Versprechen im Wahlkampf, dass sie nämlich ein Trennbankensystem einsetzen würde, vollkommen abgekommen ist und sagt, die Reformen, die jetzt anstehen, dürften das gut funktionierende Universalbankensystem nicht gefährden. Also ich erwarte von dieser Koalition erstmal nicht sehr viel Gutes. Und das erfordert natürlich eine umso stärkere Opposition, die wir also absolut entschlossen sind, darzustellen und zu wachsen zu lassen und im Grunde die notwendigen Schritte zu machen, dass Glass-Steagall auch in Europa als erster Schritt relativ bald auf die Tagesordnung kommt. Also das sind jetzt nur mal einige der wichtigsten Themen und wir können die ja jetzt in die Tiefe noch weiter diskutieren.
Ja, vielleicht gibt es ja bei euch auch noch andere Einsichten dazu, aber es ist mir doch irgendwie eine deutliche Parallelität aufgefallen zwischen der Art und Weise, wie die Ereignisse jetzt in der Ukraine sozusagen hingedreht werden und dem, wie das auch in Syrien losging. Weil es war ja in beiden Fällen so, dass es erst am Anfang Demonstrationen gab oder relativ lokale kleine Dinge, die dann aber an einem bestimmten Punkt ein Gewaltexzess, da war, also dass irgendwas vorgefallen ist. Und das wird dann benutzt und von da an, sozusagen, das ist wie so ein Kristallisationskern, von da an zieht man dann diese Kampagne hoch, indem man dann auf einmal durch die Medien hier eben laufen lässt, Demonstranten für Freiheit und für Demokratie und Menschenrechte und was weiß ich, ja, die werden dann gezeigt und dass sie da also friedlich protestieren. Und ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass das einigen Leuten noch langsam auffällt, weil das ja ein Modus ist, der sich immer wiederholt. In einem Land quasi nach dem anderen. Das haben wir in den verschiedenfarbigen Revolutionen in diesen Ländern gesehen. Orangene Revolution dort in der Ukraine, aber auch in dem Versuch mit der weißen Revolution in Russland im letzten Winter. Und es war ja auch nicht ganz fernab, als der Präsident Putin da vor einigen Wochen gesagt hat, dass das eben Kräfte sind, die eigentlich aufgebaut worden sind für den Präsidentschaftswahlkampf in der Ukraine 2015. Und da spricht natürlich jemand, der sich mit sowas auskennt. Und wir haben ja in der Folge dann auch dokumentiert, auch auf unserer Webseite, du hast es in deinem Artikel am Wochenende auch anzitiert, dass eben Gelder sind von Soros' Open Society, aber auch von verschiedenen anderen Stiftungen, aber auch Universitäten, die also über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrzehnt diese Leute dort finanzieren. Die krasse Zahl von über 2200 Nichtregierungsorganisationen, die dort eben am Laufen gehalten werden, die natürlich, nicht alle, aber die natürlich auch solche Trainings machen. Ja, wie baut man eine Barrikade auf? Wie eskaliert oder deeskaliert man Auseinandersetzungen mit der Polizei? Wie geht man damit um? Wie wird man verhaftet? Wie entgeht man der Verhaftung? Also das sind ja Dinge, die wir auch vor einigen Jahren hier in Deutschland mal gezeigt haben. Ich erinnere mich, dass auch da Stefan Ossenkopf dort einiges in Arbeit damals darüber produziert hat. Bewegungsstiftung, also auch was hier im grünen Umfeld sozusagen genauso gemacht wird, wie man Straßenschlachten macht und so weiter. Und langsam, ich kann mich täuschen, aber jetzt sozusagen einen Boxhelden, also jemand, der damit eigentlich bekannt geworden ist, dass er entweder ständig anderen Leuten den Kopf einschlägt oder selber eins aufs Dach kriegt, dann dort zu seiner Figur hochzustilisieren, das ist natürlich schon, macht schon nachdenklich, aber dann dazu noch solche Bewegungen, und ich habe ein bisschen aufgepasst in den verschiedenen Nachrichten, Svoboda, das hört man doch durchaus dann mal, dass die da auch mit beteiligt sind, eine Bewegung, die ganz bekannt dafür ist, dass sie einen faschistischen Hintergrund haben und dass die auch heute noch ganz, ganz offen Antisemiten sind. Ja, und einer von denen, ich vergesse jetzt den Namen, wie er heißt, auch noch vor kurzem da also zu einem der größten Antisemiten der Welt gekürt worden ist. Also das ist schon, finde ich, ein gewagtes Stück auf der deutschen Bühne. Aber dann, und da wird es dann natürlich irgendwie deutlich, wenn man sieht, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung, die CDU, ja, dort eben eine Rolle spielt, bei der Sache das aufzubauen. Meine Frage vielleicht an dich, Helga, sowas ist mir ja eigentlich irgendwie nicht gewohnt, oder, von der CDU? Oder ist das irgendwie etwas, was wir einfach nur jahrelang übersehen haben? Wie kommt sowas?
Naja, also man kann natürlich jetzt wirklich sehen, dass in Amerika alle Neocons, die damals mit Bush und Cheney zusammenhingen und auch schon mit dem Bush Senior, dass die heute alle fokussiert sind auf diesen Regimewechsel in der Ukraine. Der Senator McCain war am Wochenende ja auch in Kiew und hat sich da nicht entblößt, genau mit diesen faschistischen Gruppierungen wie Svoboda gemeinsame Sache zu machen, sich an einen Tisch zu setzen, gemeinsame Fotos machen zu lassen. Und dahinter steht natürlich, dass wirklich diese Idee, dass die Welt als Empire regiert werden soll, im Grunde seit dem Kollaps der Sowjetunion die Politik des angloamerikanischen Establishments ist, also zumindest einem großen Teil davon. Und leider ist es eben so, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung ja auch in der Vergangenheit schon, also als die Sowjetunion noch da war, auf diese antikommunistischen Kräfte im Osten, also vor allen Dingen auch in der Ukraine, gesetzt hat. Und das waren zum Teil Kräfte, die mit den Nazis und der Besetzung der Nazis kollaboriert haben. Und daran hat sich offensichtlich nichts geändert. Also es handelt sich dabei um langfristig aufgebaute antikommunistische Netzwerke, wo man im Grunde Russland ist ja in gewisser Weise nicht mehr kommunistisch. Und im Grunde hätte man ja, nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat, Russland mit einbeziehen können in alle möglichen Bündnisse. Es gab ja keinen kommunistischen Gegner mehr. Stattdessen hat man eben eine Politik gewählt, Russland zu isolieren, einzukreisen, die Ostausweitung der EU voranzutreiben, die Ostausweitung der NATO voranzutreiben. Und das ist leider eine Reflexion davon, dass es offensichtlich in der CDU, nicht nur Frau Merkel, die sich ja da hingegen exponiert hat, sondern halt auch Konrad-Adenauer-Stiftung, dass die offensichtlich auf derselben Linie sind wie die EU selbst, die ja explizit sich als größte imperiale Struktur in der Geschichte schon bezeichnet hat. Zumindest war das die Aussage von Robert Cooper, der so ein Buch geschrieben hat über die Zerschlagung des Nationalstaates, und der ist heute einer der Top-Berater von Lady Ashton. Und das ist die Strategie und das ist Geopolitik. Das ist im Grunde nicht besser als das, was Haushofer damals propagiert hat. Das heißt Geopolitik, das heißt, das ist eine Form der sogenannten Interessenvertretung gegen andere geopolitische Interessengruppierungen. Und das ist der Stoff, aus dem der Erste Weltkrieg entstanden ist. Das ist exakt das, was zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und wir sind heute in der kurzfristigen Gefahr, dass die Sache vollkommen detoniert. Also die verschiedenen russischen Sprecher von Putin bis Außenminister Lavrov oder Rogosin haben ja in der Vergangenheit in den letzten Wochen wiederholt gesagt, dass sie eben nicht erlauben werden, dass zum Beispiel dieses US-Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien dazu benutzt wird, die Zweitschlagkapazität Russlands auszuschalten, oder jetzt auch dieses globale neue System, was denselben Zweck hat. Man muss die Gesamtlage betrachten, nämlich die Lage der Einkreisung von Russland, aber auch natürlich dieselbe Politik im Pazifik, wo die sogenannte Asia-Pivot-Politik von Präsident Obama, also den Schwerpunkt auf den Pazifik zu legen, und die sogenannte Air-Sea-Battle-Doktrin, eine ähnliche Politik der Einkreisung Chinas bezweckt und auch praktisch plant, die Zweitschlagkapazität von China auszuschalten. Und das ist ja der Grund, warum China auch so extrem scharf reagiert hat und kürzlich Pläne veröffentlicht hat, nach denen völlig klar ist, dass sie über 70 strategische U-Boote verfügen, die sofort die gesamte Westküste der USA mit Atomwaffen bombardieren könnten und auch mit ICBMs über den Nordpol die Ostküste. Das heißt, sowohl Russland wie China haben ganz genau, ganz klar gemacht, sie akzeptieren das nicht. Diese Iskander-Raketen in Kaliningrad waren nochmal so eine absolute Botschaft, die da gegeben wird. Aber wenn man sich die Gesamtlage anschaut, dann sind wir auf dem kurzen Weg zum Dritten Weltkrieg. Und das wäre diesmal ein thermonuklearer Krieg. Und damit spielen diese Leute. Also das ist wirklich, und ich befürchte, dass die Leute so ideologisch verblendet sind, dass sie diese Gefahren nicht durchdenken oder so unverantwortlich, dass sie das Risiko eingehen und hoffen, die Gegenseite würde dann in die Knie gehen und diese Politik am Rande des Abgrunds würde Erfolg haben. Aber das ist im Grunde ist es eine Politik, die wirklich zum Dritten Weltkrieg führen kann. Und wir sollten wirklich die Verantwortlichen absolut konfrontieren. Und zum Glück ist es so, dass im Augenblick das geschichtliche Momentum, auch das wirtschaftliche Momentum bei den Ländern Asiens liegt. China mit seiner Politik der neuen Seidenstraße. Dann Putin hat jetzt Janukowitsch 15 Milliarden kurzfristige Hilfe zugesagt. Da wird also der russische nationale Fonds benutzt, um in ukrainische Staatsanleihen zu investieren. Und das war so eine Notoperation, weil die Ukraine steht auch kurz vor der Insolvenz. Und Russland hat den Ölpreis um 33% reduziert. Naja, und die EU hat natürlich nichts angeboten. Und ich meine, dass die Ukraine ein Selbstinteresse hat, sich eher mit Russland und China zu verbünden, kann man auch daran sehen, dass also die Politik, die die EU der Ukraine anbietet, ist eine Verwandlung in ein rohstoffproduzierendes Dritte Weltland, was dann mit Produkten der EU überflutet würde, während Russland eben genauso wie China wirkliche wirtschaftliche Kooperation anbietet. Und das ist wirklich, also wir sind wirklich mit dieser Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung und Merkel auf dem völlig falschen Dampfer. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, weil es geht hier auch ganz konkret über das Überleben von Deutschland.
Also ich will vielleicht kurz da noch eine Sache anschließen, die ich sehr wichtig fand. Und zwar hast du ja vor, ich weiß nicht, aber vor kurzer Zeit einmal zitiert, was der von dieser Satz, der von dem Clausewitz öfter zitiert ist. Und da war aber ein wichtiger Unterschied dabei. Nämlich, wenn man so im Internet nachschaut oder in Büchern, wo das zitiert wird, da steht dann immer drin, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und das wird natürlich oft von Leuten benutzt, die ja im Grunde sagen, ja, die Politik ist im Grunde auch nur Kriegsführung und Klopperei und es geht immer nur um Interessen und Auseinandersetzungen und so weiter. Aber wenn man das so betrachtet, wie du das gesagt hast, nämlich dass der Krieg die Fortsetzung einer bestimmten Politik mit anderen Mitteln ist, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Denn sowohl der Artikel in dem Yale Strategic Journal von dem Professor Etzioni, der erklärt dort sehr detailliert, dass die Doktrin, die Obama und die US-Regierung im Pazifik gegenüber China verfolgt, dass diese Doktrin an sich schon aggressiv ist und an sich schon, also sie ist so gestrickt, dass es eben nicht nur, wie man sich normalerweise eine Doktrin vorstellt, ja, dass also bestimmte Mechanismen oder Hebel greifen im Fall, dass XYZ passiert, sondern diese Doktrin an sich ist schon ein aggressives Auftreten, das eben von der chinesischen Regierung in der von dir beschriebenen Art und Weise auch beantwortet worden ist. Und ähnlich ist es eben auch mit Russland. Also man braucht bei einem solchen Land, wo ganz klar ist, also Russland hat, soweit ich das sehen kann, keine Bestrebungen, ja, irgend nach China oder in die Mongolei oder in Kasachstan oder in der Ukraine oder sonst wo einzufallen, ja, mit Truppen. Also irgendwie ein Eventualverteidigungsfall, wo man Polen dann schützen müsste oder so, der ist überhaupt nicht da. Und wenn man dann also diese Systeme hinstellt nach Polen, in die Tschechische Republik, die Steuerzentrale natürlich wieder bei uns und dann jetzt möglicherweise eben dann noch in die Ukraine. Das tut man ja nicht einfach so, ja, weil man sagt, naja, eigentlich sind wir gute Freunde, aber sicherheitshalber stelle ich mal meine Atomraketen hier hin und meine Abfangraketen, um dir da im Grunde genommen deine Versicherung zu nehmen. Also ich finde es sehr wichtig, darüber nachzudenken, bevor man sagen innerlich den emotionalen Aufschrei verspürt, dass so etwas wie ein Weltkrieg nie wieder passieren kann, weil wir jetzt im friedlichen Europa sind, also was man im Grunde von den Europa-Ideologen immer hört. Ja, 60 Jahre Frieden sind sozusagen immer das Verdienst von Herman von Rompuy und der EU-Kommission. Es ist wirklich wichtig, darüber nachzudenken und das einfach auch sehr ernst zu nehmen, weil in dem Moment, wo man das ernst nimmt, dann sehen alle anderen Sachen etwas anders aus. Das sieht ganz anders aus, was wir sagen, was wir auf unserem Parteitag über in vielen Reden diskutiert haben. Da sieht ganz anders aus, was der Papst macht mit seinem letzten apostolischen Schreiben. Und die Idee, dass man eine Friedensordnung braucht und dass Frieden Entwicklung bedeuten muss, erscheint dann eben auch in einem ganz anderen Licht. Weil dann ist nicht die Frage, naja, wollen wir jetzt irgendwie diese Friedensordnung da von der Büse, sondern ist die Frage, wollen wir eine Friedensordnung und Entwicklung oder eben nicht? Aber wenn man sie nicht will, dann muss man sich eben auch klar machen, dass das, was dann von den Neokons und von diesen Kriegstreibern geplant wird, von denen einige wirklich verrückt sind, total verrückt sind, die würden sowas anzetteln, einen atomaren Krieg, ja, dann nimmt man das eben entsprechend auch ernster und sagt sich vielleicht in der jetzigen Zeit, wir müssen wirklich was anders machen. Und gerade auch von Deutschland aus, weil trotz dieser wirklich widerlichen Umstände dieser Koalition, da sind wirklich viele Leute angeekelt davon. Das hat man ja auch gesehen in der Abstimmung zum Beispiel bei den Jusos. Ja, also Leute, die ein bisschen in die Zukunft gucken, wollen sowas nicht. Aber das vielleicht nur so als Gedanken dazu. Also es ist, man muss es wirklich ernst nehmen und dann nimmt man auch die ganzen anderen Sachen etwas ernster.
Also ich würde auch sagen, gerade das mit Russland, wenn man sich mal so auch die letzten 100 Jahre eigentlich anschaut, so auch die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, ne, da gab es ja schon diese ganze Strategie der Spannung an den Grenzen des großen russischen Reiches. Schon 1870 gab es ja diese ganzen Afghanistan-Konflikte und auch andere Konflikte. Und dann eben auch später diesen russisch-japanischen Krieg, wo man explizit, ne, wo die Briten damals, diese Empire-Fraktion explizit sich da mit den Japanern verbündet hat und die ganz klar gesagt haben, gut, wir brauchen hier irgendwo eine Provokation an der russischen Grenze, weil es gab ja diese Empire-Fraktion, die war durchaus aus mit dieser McKinder-Doktrin eben darauf, Rohstoffe zu besetzen, Landkontrolle zu besitzen und damit eben von da aus auch ganz Europa und den ganzen Pazifik auch zu kontrollieren. Und das sind ja immer noch dieselben Ideologen, die heute sozusagen in der EU und auch anderswo wirklich den Ton angeben. Und ja, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch etliche Leute mal von den Militärs hier in Deutschland, also vor allem hier in NRW, konfrontiert, als es eben darum ging, im Mai dann sozusagen mit diesem Raketenabwehrschirm als sozusagen die Provokation mit Tschechien, Polen, Türkei und so weiter eben wirklich zugenommen hat und es da wirklich so eigentlich nach einem neuen, ja, kalten Krieg und nach einem richtig neuen Konflikt aussah. Und das sind richtig viele Militärs, die wir da eben hier versucht haben zu kontaktieren, auch ausgeflippt. Also auf der einen Seite ausgeflippt, wie können wir überhaupt sowas behaupten? Auf der anderen Seite denke ich mir schon, dass die schon eine gewisse Ahnung gehabt haben, auch wo das Ganze hinläuft. Und immerhin ist ja bis heute auch, hat sich die NATO und das ganze Bündnis immer noch nicht keine konkrete Aussage gegeben, dass dieser Raketenabwehrschirm eben nicht gegen Russland gerichtet ist. Und auch wenn man so diese ganze Politik nach dem Eisernen Vorhang sich mal anschaut, ne, welche Nationen sind am meisten, ja, abgesehen jetzt von Westeuropa eben zerstört worden, ne, das waren die ganzen Blockstaaten und eben auch Russland. Und es ist ja jetzt erst rausgekommen, dass eben gerade auch mit der Politik von Putin zum ersten Mal seit über 20 Jahren sich die Geburtenrate auch über die sogenannte Sterberate erhoben hat. Und ich denke, das ist auch so ein ganz guter Blickpunkt, den man eben im Auge haben muss, wenn wir wirklich da von dieser Empire-Fraktion sprechen, dass die eben genau dem konträr entgegengesetzt ist.
Ja, ist ja wirklich absurd, ne, wenn man hier die Medien beobachtet. Ich hatte heute Morgen nur das Frühstücksfernsehen gesehen. Da sprach dann Claudia Roth, die jetzt wohl dem Bundestag entweder Vorsitz oder als Vize fungieren soll. Und dann hat sie sich da echauffiert darüber, dass, wie es Putin wagen kann, mit seiner Nation Russland sich da einzumischen in das Schicksal von der Ukraine. Ukraine soll doch eine freie Entscheidung machen, die wollten doch bestimmt Teil der EU werden. Und die nächste Meldung gleich danach als Nachrichtenblock war, dass die Armut in der EU rapide steigt. Ja, dass also sogar Deutschland, was ja als sehr reiches Land gelten soll, jeder Fünfte mittlerweile als arm gilt. Ne? Von Griechenland und Spanien mal ganz abzusehen, wo ja mittlerweile jeder gehört hat, dass über 60% der jungen Leute arbeitslos sind, wenn man sich überlegt, warum soll irgendein souveränes Land, was ernsthaft eine Zukunftsperspektive beschreiten will, irgendwie ökonomisch überleben will, in so einen Verein eintreten, wenn man sich einfach mal ganz nüchtern die letzten 10 Jahre die Fakten ansieht. Wir haben dazu ja einiges präsentiert die letzten Wochen. Arbeitslosenzahlen, Neukreditvergabe ist um die Hälfte eingebrochen in den letzten 10 Jahren an Unternehmen in der ganzen Eurozone. Investoren kaufen massig Pachtland auf, um damit zu spekulieren. Die Bauern können das nicht mehr bewirtschaften, etc. pp. Da kann man ja ewig Statistiken anführen. Aber bleibt ein Schluss, wie ein Kollege von mir mal jetzt gesagt hat, also eigentlich geht in Asien derzeit die Sonne eher auf und hier geht sie eben unter. Ja, also China fliegt zum Mond und die deutschen Politiker leben hinter dem Mond, ne, weil hier herrscht nur noch Sparpolitik. Und was die EU der Ukraine anzubieten hat, ist ja nichts weiter als 1200 Seiten neue EU-Richtlinien, die das Land noch weiter kaputt machen würden. Wir wissen ja als EU-Bürger hier in Deutschland und anderswo, was diese EU-Richtlinien sind, von vollkommen unnützen Regulierungen, Gurken und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, bis hin zu Finanzdereregulierungen, vollkommen wahnsinnigen ökologischen Fortschritten, die alle eins gemeinsam haben, Deindustrialisierung und letztendlich Entvölkerung. Na, Stefan, was du gerade sagtest, dass jetzt in Russland zum ersten Mal die Bevölkerung steigt. Hier ist die Tendenz mittlerweile gegen das Gegenteil, zumindest in den am meisten betroffenen Ländern, in Griechenland und Spanien. Und das muss man sich ja wirklich nochmal klar werden. Von daher ist das von oben betrachtet eine total vernünftige, offensichtliche Entscheidung.
Ja, ich würde sagen, es wird eigentlich, okay, viele Deutsche sind vielleicht noch ein bisschen betriebsblind und glauben so der Medienpropaganda, die hier verbreitet wird. Aber im Grunde kann die auch nur so lange anhalten, bis sozusagen der Wirtschaftskollaps auch hier im Herzen Europas, also in Deutschland, vollkommen offensichtlich wird. Und auch die kriminellen Praktiken, und man muss auch sagen, die faschistischen Praktiken der EU und des damit verbundenen Finanzsystems ganz offensichtlich werden. Aber das wird sein, das wird kommen. Ich meine, wo wir hier sitzen, während wir hier sitzen, entscheiden, glaube ich, die EU-Finanzminister gerade über den Bail-in als Teil der Bankenunion. Wir haben schon gesehen, wie dieser Bail-in wirkt in Zypern. Da sind die Einkommen, glaube ich, 95% der Bürgerinnen und Bürger eingebrochen. Bei fast 50% oder sogar signifikant. Die Realwirtschaft ist im freien Fall. Und natürlich, wo es auch aufbricht, ist ganz klar Detroit, wo man sieht, dass die Wall Street so menschenverachtend ist und faschistisch ist, dass sie bereit ist, Zehntausenden von ehemaligen öffentlichen Angestellten ihre sauer verdienten Renten einfach zu klauen, um ihr spekulatives Casino weiter aufrechtzuerhalten. Es wird den Leuten hier auch klar werden müssen. Und es gibt, deswegen müssen wir bei der Lösung nicht irgendwo anders hingucken, sondern eigentlich auf uns an die eigene Nase fassen und müssen das Legal Act hier in Europa durchsetzen. Das ist ja das, wenn man mal wirklich mal unser ganzes gesammeltes Material jetzt durchschaut, was in den letzten Wochen aufgekommen ist, wo Glass-Steagall überall aufbricht, dann sind es zwar alles so noch so kleine Pflänzchen, aber wenn man das alles mal zusammensieht, dann ist es doch schon eine ganze Menge. Also mal abgesehen von der unglaublich starken Mobilisierung in den USA, haben wir jetzt einen Aufruf von zwei Parteichefs in Griechenland für Glass-Steagall. Dann haben wir einen Aufruf in Belgien gerade reinbekommen. Das waren also, ich glaube, der ehemalige Parlamentspräsident, die Fraktionschefin der Grünen und noch andere Leute, die eine sichtbare Rolle in der öffentlichen Politik spielen oder gespielt haben, die jetzt also wegen der anhaltenden Dexia-Krise zu Glass-Steagall aufrufen. Und interessant, also in Island hat man ja jetzt doch den Schritt gemacht, den eigentlich die US-Regierung und die deutsche Regierung hätte tun müssen, nämlich Banker zu Haftstrafen verurteilt. Vier Banker der Kaufmannsbank sind also jetzt zu, ich weiß nicht, wie hoch die Strafen sind, aber es hat zumindest eine Wirkung auf die öffentliche Meinung. Also wenn man sich dazu Kommentare ansieht, auch aus den USA, dann wird ganz offen beklagt, dass Obama offensichtlich da überhaupt gar nichts vorhat zu tun und dass in anderen Ländern die längst überfälligen Schritte eingeleitet werden. Also insofern ist klar, dass wir hier unsere Kampagne für Glass-Steagall einfach massiv verstärken müssen, weil die nach unseren Einschätzungen kriminellste Bank ist leider die Deutsche Bank. Und da muss noch eine ganze Menge passieren. Und das wollte ich jetzt mal als ganz klare Richtung unserer ganzen Europastrategie in die Diskussion hineinwerfen. Wir müssen in unserem eigenen Haus sozusagen kehren.
Ja, das ist ja, du sprachst ja gerade den rosa Elefanten an, Stefan, mit der Deutschen Bank, weil ich meine, wer sich das mal vor Augen führt, dass es ist ja fast kein Quartal vergangen dieses Jahr, wo nicht die Deutsche Bank irgendeine Strafe hat abzahlen müssen. Ne? Ob das jetzt Libor war, wo dann der Fitch ganz sich echauffierte, wie man ihn dann da kritisieren kann für Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Man hätte sich doch schon längst geändert. Ne? Also wer es glaubt, wird selig. Und dann mal aber sich die offizielle Bilanzsumme anschaut der Deutschen Bank. Da werden ja im offiziellen Geschäftsbericht des letzten Jahres 60 Billionen Euro an Derivaten geführt. Da weiß jeder denkende Mensch, wenn es dort mal rappelt, und das Zeug ist ja Mist, das hat sich bei anderen Banken herausgestellt, wenn dafür aufgekommen werden muss, dann ist Feierabend. Ne? Da können die Töpfe der Einlagensicherungsfonds noch so groß sein, das wird alles nicht reichen. Und selbst wenn eine kleinere Bank pleite geht, wir haben das ja gesehen bei der IKB oder Hypo Real Estate, das waren ja keine Megabanken, aber sofort war ganz, nicht nur Deutschland, die ganze Welt war ja eine Aufregung. Und da war jetzt heute selbst in der Tagesschau die Meldung, dass das eben genau der Fall ist, dass dieser Einlagensicherungsfonds sich in einer Höhe von einstelligen Milliardenbeträgen bewegen. Das ist ja mal, wer sich überlegt, deutsche Sparer haben etwa 2 Billionen Euro an Guthaben, ist ja nichts. Das heißt, sobald eine Bank wackelt, gibt es sofort die Kettenreaktion, von der mal dieser ehemalige TARC Director vom ersten Rettungspaket in den USA, Borowski, sprach, dass nicht eine Bank pleite gehen wird demnächst, sondern wenn, dann wird es eine Kettenreaktion geben. Und da denke ich, das ist eine gute Pädagogik für die Zuschauer und überhaupt die Bürger, mit denen unsere Zuschauer vielleicht dann reden und die organisieren sollten, dass sie merken, es geht jetzt nicht nur um mein Geld, das stimmt zwar, es geht jetzt um ihr Geld, aber darüber hinaus, sie können ihr Geld jetzt nicht in Sicherheit bringen, wenn sie es in Gold anlegen oder andere Sachen, wie es ja leider von vielen Autoren, Bücherschreiben und Konferenzorganisatoren jetzt propagiert wird, sondern es geht nur, wenn wir das System als Ganzes regeln. Dass wir wirklich sagen, wir müssen die elementaren, überlebenswichtigen Teile der Wirtschaft retten, ne, mit dem Trennbankensystem, und den Rest müssen wir einfach hops gehen lassen. Das sind Summen, die waren nie real, die sind nicht real und die werden auch nie real sein. Also wir müssen uns einfach davon verabschieden und uns darauf besinnen, was echt ist, und daran anknüpfen. Da wird, glaube ich, erstmal ein gewisser Realitätsschock einsetzen, weil es ist wirklich recht wenig, was noch übrig geblieben ist, wenn man sich mal von dem ganz der sogenannten Finanzwirtschaft verabschieden würde. Vielleicht so viel dazu nur.
Naja, man kann natürlich viele Argumente machen über den kriminellen Charakter dieses Bankensystems. Das reicht von Drogengeldern, die gewaschen werden, im Fall der Hongsheng Banking Corporation, aber wahrscheinlich auch noch vielen anderen Banken. Es geht um die betrügerischen Verkäufe von Schrottpapieren an die Kunden. Es sind die LIBOR- und Euribor-Manipulationen, die die Kunden über Jahrzehnte um dreistellige Milliardenbeträge betrogen haben. Man könnte die Liste noch um einiges verlängern, aber der springende Punkt ist noch was ganz anderes, und das ist nämlich, dass dieses gesamte transatlantische Finanzsystem bringt Menschen um. Das ist genau das, was der Papst in seinem apostolischen Schreiben gesagt hat, dass das fünfte Gebot, du darfst nicht töten, auch auf die Wirtschaft angewandt werden muss. Und diese gegenwärtige Wirtschaftspolitik bringt Menschen um. Wie soll man das sonst nennen, wenn die Sterberate erhöht wird, wenn arme Menschen auch in Deutschland, Männer sterben 11 Jahre früher, wenn sie arm sind. Ich meine, das hat ja irgendwo einen Punkt. Und im Grunde ist die gesamte Weltlage, die von diesem System der Globalisierung dominiert wird, die Reichen werden immer reicher, und zwar so unanständig reich, dass sie überhaupt mit diesem Geld nie irgendwas machen können. Also man kann nicht so viel Kaviar essen und Porsche fahren und alle diese Dinge tun, während gleichzeitig ein immer größerer Teil der Menschheit weltweit so verarmt, dass viele Leute an Hunger sterben, an Krankheiten, die gar nicht mehr nötig wären, weil es längst Medikamente gäbe, und insgesamt die Menschen um ihr Glück betrogen werden, um ihren Sinn des Lebens, weil sie so viele, immer mehr Menschen von so harten Bedingungen gedrückt werden, dass man von einem wirklichen erfüllten Leben gar nicht mehr reden kann. Und dieses System tötet, und das ist das Hauptproblem. Und deshalb muss es weg und ersetzt werden durch ein anderes System. Und also ich kann nur noch mal sagen, wir haben im Augenblick eine dramatische Lage in Amerika. Dort ist ja zum Glück ein neues Gesetz in den Kongress eingeführt worden von Walter Jones. Ich glaube, der andere Kongressabgeordnete heißt Lynch. Ist das richtig?
Tierney
von Massachusetts, Entschuldigung. Und das ist wortgleich das gleiche Gesetz, was schon im Senat existiert. Und damit ist natürlich die Voraussetzung für eine Abstimmung gewaltig gewachsen. Und das Gute ist eben, dass jetzt auch in Europa sehr viel los ist in Bezug auf Glass-Steagall. Zum Beispiel in Griechenland gibt es jetzt 4 Oppositionsparteien, die alle für Glass-Steagall rausgekommen sind. Tsipras von der Syriza-Partei, aber auch die unabhängigen Griechen, die Drachme-Partei und ich glaube die Plan-B-Partei auch. Und das ist das Ferment in Griechenland für Glass-Steagall ist so massiv, dass jetzt zum Beispiel die ehemalige griechische Königsfamilie zurück nach Griechenland gegangen ist, um dort eine Anti-Euro-Partei aufzubauen, wo sie versuchen, diese anderen Oppositionsparteien alle zu inkorporieren. Da muss man natürlich wissen, dass der jetzige ehemalige König Konstantin, der ist also verwandt mit dem britischen Königshaus, ist der Sohn ist der engste Freund von Prinz Charles. Die sind wiederum verheiratet mit der dänischen Prinzessin und verwandt mit der Königin von Spanien und so fort. Das heißt, man hat eine volle Offensive der Royalisten in Europa zu versuchen, dieses Ferment in Griechenland für Glass-Steagall und für einen Euro-Austritt zu sabotieren. Also so ernst wird das eingeschätzt. Dann haben wir natürlich in Italien 5 Gesetzesvorlagen im Parlament und viele regionale Initiativen. Also die 3 größten Regionen, Lombardei, Toskana und Piedmont, haben alle regionale Gesetze für Glass-Steagall eingebracht. Es gibt viele Initiativen auf der Ebene von Stadträten. Und es gibt zwischen Frankreich und Italien ganz wichtige Diskussionen über einen Ausstieg aus dem Euro. Und das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass Frankreich in einem totalen Zustand von Auflösung sich befindet und man befürchtet, dass sich dort der Aufstand, der schon in der Bretagne stattgefunden hat, auf ganz Frankreich ausdehnt und es deshalb auch in der Regierung Kräfte gibt, die über einen Plan B, das heißt einen Ausstieg aus dem Euro, nachdenken. Und die sagen, wir müssen uns mit entsprechenden Kreisen in Italien verbünden, weil Deutschland wird nie austreten, aber wenn Frankreich und Italien gemeinsam den Exit aus dem Euro machen, dann funktioniert das. Also mit anderen Worten, hinter den Kulissen ist sehr viel mehr im Gang, als das den normalen Bürgern, die nur auf die Medien angewiesen sind, überhaupt klar sein kann. Aber darin liegt auch eine Hoffnung. Das heißt, dass wenn wir jetzt in Deutschland eben auch die Frage von Glass-Steagall zum Thema machen, und wie ich schon erwähnt hatte, die SPD hat das im Wahlkampf zwar in der Form von Trennbanken im Wahlprogramm gehabt, aber jetzt, wenn man in dem Koalitionsvertrag nachschaut, da steht da, dass diese Reformen, die jetzt geplant sind, die gut funktionierenden Universalbanken nicht gefährden dürfen. Dann muss man wirklich sagen, diese große Koalition hat sich vollkommen auf die falsche Seite gestellt und wir brauchen eine wirkliche Opposition, die für Glass-Steagall kämpft. Und ich meine, die Möglichkeit, dass es kurzfristig zu einer Riesenkrise kommt, also die ist so nah wie nur irgendwas. Also ich befürchte, was die planen, ist ein Bankenfeiertag übers Wochenende und dann diese Bail-In. Selbst Focus Online hat heute 10 Szenarien für Krisen im nächsten Jahr. Darunter eben unter anderem, dass die EU eine Vermögensabgabe plant, indem sie einfach eine Enteignung vornimmt. Das wird alles passieren, es sei denn, wir setzen Glass-Steagall rechtzeitig vorher durch. Und dann kann im Grunde die Weltwirtschaft wieder in Schwung kommen. Aber das ist wirklich ein Kampf. Da gibt's nur noch 2 Seiten. Es gibt die Oligarchie, die Finanzoligarchie, die Bevölkerung reduzieren will, weil sie eine Form von Feudalstruktur anstreben, wo eine kleine Gruppe von privilegierten Reichen existiert und die Masse der Bevölkerung, das sind halt zu viele geworden und die muss man reduzieren. Das ist das, was Prinz Philipp offen gesagt hat. Das ist, was bei der Kopenhagener Umwelt-Klimakonferenz vor einigen Jahren offen diskutiert wurde. Und das ist es, um was es geht. Und wenn die Leute dann sagen, na gut, ich kann jetzt mir keine vernünftige Krankenversicherung mehr leisten, wie bei Obamacare, wo ja eine Revolte in Amerika im Gang ist, weil die Leute merken, sie werden umgebracht durch diese Politik. Es gibt also nur diese Seite der Finanzoligarchie oder die Kräfte, die für den Fortbestand der Zivilisation eintreten. Und das ist ein Kampf, der ist jetzt wirklich in die Endphase eingetreten. Und da muss sich jeder Gedanken machen, ob er in so einer Situation noch auf dem Zaun sitzen kann oder sich lieber für sein eigenes Überleben einsetzt und sich der Büso anschließt.
Ich möchte da an der Stelle nochmal auf die Frage der Sinneswahrnehmung kurz eingehen, denn es wurde ja besonders durch Lyndon LaRouche in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, immer wieder hat er andere Anläufe gemacht, immer wieder auch eine neue Richtung genommen, hat zusammen mit seiner Forschungsgruppe, dem sogenannten Basement Team, erarbeitet, was ist eigentlich die Funktion der Sinneswahrnehmung, also erstmal, wie sind die Sinne aufgebaut beim Menschen, was nimmt man wahr, was für Phänomene gibt es dort. Aber er will natürlich immer wieder auf den Punkt, dass die Sinne eben nicht aussagekräftig sind für das, was real wirklich da ist. Und man merkt es nicht unbedingt immer, ja, aber jetzt ist so ein Punkt gekommen und ich finde dafür die Mondlandung, das Jahr der Hasen der chinesischen Regierung eigentlich sehr interessant. Weil natürlich, wahrscheinlich fragt sich jeder, okay, was ist jetzt vielleicht am Mond interessant? Wir waren ja auf dem Mond, wir haben verschiedene geologische Forschungen schon betrieben, auch mit Menschen dort, haben jetzt seit vielen Jahren verschiedene Raumflugkörper um den Mond herumkreisen lassen, kartografiert. Wir haben dann vor einigen Jahren, glaube ich, nachgewiesen, dass doch auf dem Mond auch doch mehr Wasser vorhanden ist, als man gedacht hat. Natürlich nicht so in ganz flüssiger Form, wie man das hier gewohnt ist auf der Erde. Aber die Frage so, was ist da jetzt so interessant dran? Und da hatte sich ja auch schon in der chinesischen Presse gab es dazu Äußerungen, nachdem man eben also da verschiedene Interviews gemacht hat mit der Bevölkerung. Und die haben vor allen Dingen auf eine Sache hingewiesen, nämlich wir müssen damit rechnen, dass bei unseren Forschungen, die wir jetzt dort machen, also die Frage, ob wir zum Beispiel Rohstoffe zur Energiegewinnung abbauen können auf dem Mond, ob wir die Bedingungen des nicht vorhandenen Magnetfeldes, des großen, noch nicht kompletten, aber großen Vakuums, der geringeren Schwerkraft, ob wir die nutzen können, um also bestimmte Experimente zu machen. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir Dinge finden, von denen wir jetzt noch nicht wissen. Also Dinge, die wir jetzt noch nicht schon antizipieren. Und das ist eigentlich der, also das ist eigentlich der faszinierendste Teil an solchen Dingen. Denn die Mondforscher oder die Mondforschergemeinde auf der Welt, die sind natürlich wirklich in Begeisterung. Jetzt haben wir quasi nicht nur den Rover auf dem Mars, der rumfährt, sondern einen auf dem Mond. Und wir hatten nicht nur jetzt mehrere Jahrzehnte eben keinen Menschen dort, beziehungsweise kein Gerät auf der Mondoberfläche, sondern diese Jahrzehnte haben natürlich auch riesige technische Entwicklungen mit sich gebracht. Also wir haben jetzt ganz andere Instrumente und da wird sicherlich noch in den nächsten Wochen sehr viel herauskommen, denn die chinesischen Behörden wollen das ja die Ergebnisse dann auch der Wissenschaftsgemeinde der Welt zur Verfügung stellen. Aber gerade dieser Bereich, ja, wir werden Überraschungen erleben, wir werden Dinge herausfinden, mit denen wir noch nicht gerechnet haben. Es werden vielleicht auch als ganz und gar ungeplante Nebenprodukte Dinge abfallen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen. Ja, also ich meine, es hat ja niemand die Mondlandung in den 60er Jahren geplant, in der Absicht Teflonpfannen und Alufolie herzustellen. Das war ja eigentlich der Plan der ganzen Sache. Es ging ja um eine Mission, bei der dann bestimmte Dinge eben sozusagen, im Englischen sagt man Spin-off, die sich einfach daraus entwickelt haben, die sich dann ergaben, wo einer gemerkt hat, Mensch, diese hervorragenden Forschungsergebnisse, die können wir noch ganz woanders benutzen. Zum Beispiel auch in der Frage der Medizin, bei der Prothesenherstellung, weil man für die Mondlandung den ganzen Gehapparat des Menschen wirklich mal untersuchen musste und herausfinden musste, wie bewegt man sich da oben eigentlich fort. Und um das herauszufinden, musste man erstmal herausfinden, wie bewegt sich der Mensch überhaupt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Und das ermöglicht zum Beispiel Menschen heute an Olympischen Spielen teilzunehmen, die zum Beispiel keine Beine haben, ja, oder keine Arme. Die können dann rennen und Basketball spielen. Also ich meine, es eröffnet ganz fantastische Möglichkeiten, wenn man das zulässt. Und vielleicht, natürlich, du hast eingangs die militärische Komponente erwähnt, das hat natürlich, da ist natürlich auch was dran. Aber auf jeden Fall, was ich sehe, ist diese Möglichkeit, dass sich die Fantasie und die Vorstellungskraft, die Neugier, das sich wundern, wirklich von neuen Generationen wirklich an diesen Dingen wieder entzünden kann, damit wir endlich wieder wohin kommen, damit wir wieder ein Ziel haben als Menschen.
Das ist ja auch interessant, weil das ist ja gar nicht abstrakt, weil ein anderer Spin-off-Effekt, wenn man so nennen will, der Raumfahrt waren ja auch Wettersatelliten. Und wenn man jetzt mal an den letzten Sturm denkt, den wir in Deutschland hatten, wird ja eines sehr deutlich, wenn wir solche Vorwarnungen nicht hätten, was leider derzeit die Tendenz ist, gerade in den USA, wo man halt massiv spart bei solchen Satelliten, eben nicht nur die Weltraumerkundung, sondern selbst Wettersatelliten, dann sind wir irgendwann nicht mehr in der Lage, solche Sachen vorauszusehen. Schwere Stürme, Tornados, ist in den USA natürlich noch mehr als hier, aber gibt es ja auch hier, dann würde es auch zu Menschenleben, also zu Menschenopfern führen. In Polen sind zum Beispiel weitaus mehr Menschen umgekommen bei dem letzten Sturm als in Deutschland. Und dann sind wir bei der Frage der Infrastruktur generell, auch der Plattform, weil es ist ja nicht nur, wir haben eine bestehende Plattform, die uns jetzt und hier schützt vor den Kräften der Natur, was dem Menschen ganz eigen ist, weil er keine feste Nische besetzen muss, sondern sich immer weiterentwickeln kann. Aber das ist dann, wo dann Stefan sagt, okay, dann darf man auch nicht stehen bleiben, sondern muss sich neue Sachen eben zu eigen machen, die dann von wieder neuen Gefahren uns schützen. Und das wäre eigentlich der normale Weg, immer weiter mit einem positiven Ausblick das Universum zu erkunden und gleichzeitig aber auch einen, als Nebeneffekt einen ganz praktischen Nutzen dazu haben. Also diesen praktischen Nutzen, den die meisten Leute haben wollen, der schließt sich überhaupt nicht aus, wenn man in die Zukunft denkt. Ganz im Gegenteil. Wer nur praktisch denkt, bleibt jetzt in seiner jetzigen Sache bestehen, nagt an der Substanz, die jetzt da ist, die irgendwann alle ist, wie mit dieser Sparpolitik, wo nichts Neues entsteht. Na, wer aber anders denkt, der schafft sich selber die Zukunft, von der man in 30 Jahren noch leben kann.
Ja, es scheint also so, dass Länder wie China, Indien, Russland im Prinzip das umsetzen, was sie durch unsere und auch durch deine persönliche, Herr Helga, Präsenz, jahrzehntelange Präsenz in diesen Ländern gelernt haben, eines der wichtigsten Prinzipien der physischen Ökonomie, nämlich dass der Mensch kein Tier ist, sondern sich fundamental vom Tier unterscheidet, darin, dass er eben das Feuer hütet, sozusagen, und danach strebt, die Intensität des Feuers, also Energieflussdichte, zu erhöhen, von primitiven Mitteln hin zu den immer intensiveren und heißeren Feuern, wie zum Beispiel die jetzt kontrollierte thermonukleare Fusion, und eben dadurch einen Effekt hat in der Steigerung der Produktivität pro Kopf und Landfläche, was einer Gesellschaft, einem Nationalstaat wiederum die Mittel in die Hand gibt, das Bevölkerungswachstum Potenzial zu erhöhen und eben das Bevölkerungswachstum sozusagen zu erlauben, ohne dass man da an unmittelbare Grenzen stößt. Und das ist extrem wichtig, weil das natürlich ein prinzipieller Unterschied ist zu dem, was man hier macht, wo man uns genau die hohen Energieflussdichten wie Kernenergie und Kernfusion wegnehmen will. Und das wird dann genau das Gegenteil zur Folge haben, nämlich einen Kollaps des Potenzials der Bevölkerungsdichte. Und dass der Mensch in gewisser Weise auch seine Rolle als Mensch, als Feuerhüter verliert, weil eine Windmühle ist im Prinzip nur ein Dynamo und ein Solarpanel ist auch nur, ja, in gewisser Weise eine schwarze Folie, an der sich etwas erhitzt durch Sonnenstrahlen. Aber man verliert seine prometheische Bestimmung. Und das ist der ganze Konflikt, glaube ich, über den Lin auch spricht, wenn er sagt, dass die Gefahr eines thermonuklearen Krieges genau darin liegt, dass dieser Prinzipienunterschied da ist. Und nicht nur graduelle Unterschiede, sondern da ist einfach, das sind zwei prinzipiell vollkommen unterschiedliche Richtungen. Und deswegen haben wir hier im Prinzip auch die Aufgabe, man würde sagen, philosophischen und kulturellen Schritte hier umzusetzen und anzumahnen, die Gesellschaft wirklich zu mahnen, dass sie endlich mal darüber nachdenken soll, über die Rolle des Menschen und über bestimmte physikalische Prinzipien in der Wirtschaft und diesen monetaristischen, diese Gelddurchtränkung, was der Papst Franziskus mit der Anbetung des neuen goldenen Kalbes bezeichnet hat, aufzugeben. Und das zieht sich ja nicht nur, das ist ja nicht nur in den Bankenkreisen oder bei den Wirtschaftsbossen, sondern es geht ja runter bis zum Rentner, der sagt auf der Straße, ja, ich habe ja nichts zu verlieren, ich habe ja nichts auf der Bank oder ich gehöre ja nicht zu den Reichen und kann ja nicht an mich ran. Also die denken letztlich auch nur in diesen monetaristischen Kategorien und glauben, ihr Leben, ihr kleines Schäfchen, das hätten sie quasi so in den Stall hineingeführt und das würde sie nicht anrühren. Aber im Grunde ist der Konflikt ein viel, viel umfangreicherer und viel größerer.
Naja, also deshalb ist ja auch unsere Kampagne also in den USA, dass wir im Grunde mit dem 50-jährigen Jubiläum oder Jahrestag der Ermordung von Kennedy dieses Paradigma der letzten 50 Jahre, was also mit dieser Ermordung in gewisser Weise angefangen hat und wo der Kulturoptimismus, der mit der Raumfahrt, mit dem Apollo-Programm Kennedys verbunden war, und überhaupt eine ganz andere Idee, dass der Mensch unendlich vervollkommnungsfähig ist, was Kennedy oftmals betont hat, das wurde ja dramatisch unterbrochen und im Grunde diese ganze Paradigma weg von Produktion hin zu Spekulation, weg von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt hin zu einer faschistischen Ökologiebewegung, das hat ja im Grunde dazu geführt, dass also die zumindest die transatlantische Region in das gegenwärtige Loch gefallen ist, in dem wir jetzt sind. Aber da der Mensch eben einen Impuls hat, doch nach Höherem zu streben, zu was Besserem sind wir geboren, hat Friedrich Schiller in seinem Gedicht Hoffnung ausgedrückt. Da ist jetzt ein Punkt erreicht. Also wir hatten ja dieses Konzert zu das Requiem von Mozart aufgeführt zum 50-jährigen Jahrestag von Kennedys Ermordung in der Nähe von Washington. Und da ist jetzt eine Gegenbewegung im Gang, also wo viele patriotische Kräfte in Amerika sagen, wir wollen wieder zu dem Paradigma zurückkehren von Kennedy, aber auch von Franklin D. Roosevelt, von Lincoln, von John Quincy Adams. Und im Grunde ist da jetzt eine wirkliche Schlacht im Gang. Und ich glaube, wir müssen in Europa einfach, vor allen Dingen in Deutschland, im Grunde das Gleiche machen, weil also im Grunde kann man wirklich sehen, dass das Paradigma, was heute Deutschland und Europa dominiert, natürlich vermittelt durch die EU-Bürokratie, das ist ja nicht das wahre Europa. Ich fühle mich mit meinem Verständnis von Europa überhaupt nicht vertreten durch diese EU. Griechenland ist nicht ein Land, was nur aus Taxifahrern besteht, die keine Abrechnungen machen und Steuerbetrug und also das ganze Bild, was da erzeugt wird, sondern in Griechenland selbst ist sogar bis zum heutigen Zeitpunkt die klassische Tradition von Plato, von den großen Tragödienschreibern Aeschylus, Euripides, Sophokles, das ist lebendig. Und in Italien genauso. Es gibt Menschen, die an der italienischen Renaissance festhalten, an Brunelleschi, seinem Bau des Doms, an Dante, Petrarca. In Spanien die ganze andalusische Renaissance, Goya. In Deutschland die klassische Tradition. Und irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir in dieser Krise verstehen, dass diese ganze Ideologie, diese Axiomatik, die mit der Globalisierung sich immer weiter ausgebreitet hat, zu der zum Beispiel die schreckliche Popmusik gehört. Man sieht, wo das in der Jugendkultur hingeführt hat. Oder wenn man, du hast gerade das goldene Kalb erwähnt, ich meine, Geld ist wirklich ein völlig unsinniges Instrument, beziehungsweise man kann es zu einem nützlichen Zweck anwenden, aber es hat keinen Selbstwert. Die Leute rennen etwas hinterher, was eigentlich ihr Leben ruiniert. Und wir müssen im Grunde ein neues Paradigma an die Stelle setzen, das im Grunde, ich habe das schon zwar öfters gesagt, aber meine Vorstellung ist, dass wir einen Wandel brauchen, der so dramatisch und fundamental ist wie der Unterschied zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit. Der Nikolaus von Kues, der einer der führenden Denker für diesen Paradigmawandel war, hat das damals ganz bewusst gesagt. Er hat mit der Scholastik gebrochen, er hat mit den Peripatetikern, also den Neuaristotelikern gebrochen und hat stattdessen ein Paradigma an die Stelle gesetzt, eine Erkenntnismethode, die den Menschen aufgrund seiner kreativen Vernunft in die Lage versetzt hat, immer besser die Gesetze des Universums zu verstehen. Das hat dann zu Kepler geführt, und natürlich Leibniz und der ganzen modernen Wissenschaftstradition, aber auch in der klassischen Kunst. Und wir müssen heute im Grunde sagen, wir müssen aufhören mit dieser Kultur des Todes und einer Wirtschaftspolitik, die tötet. Und wir müssen stattdessen eine völlig andere Identität des Menschen an die Stelle setzen, der eben den Menschen mit den Gesetzen des Universums in Übereinstimmung bringt und die Kreativität des Menschen zum eigentlichen Mittelpunkt unserer gesamten Lebenstätigkeit machen. Und wir brauchen ein politisches System, was das ermöglicht. Und das ist eben nicht ein Empire, das ist nicht ein imperiales Konstrukt wie die EU, sondern es ist der souveräne Staat, in dem der Staat wieder die Rolle hat des Schutzes des Gemeinwohls. Und das ist der größte Vorwurf an die Bundestagsparteien, dass sie eben ihre Pflicht nach Artikel 38 des Grundgesetzes, dass sie nur ihrem Gewissen verantwortlich sind und natürlich dem Gemeinwohl, dass sie das so weggeschleudert haben, an die EU übergeben haben. Und Frau Merkel hat das ja in ihrer Regierungserklärung jetzt zur neuen Regierung nochmal betont, da müssen noch mehr Kompetenzen verlagert werden. Und das ist falsch, das ist eine falsche Richtung, sondern wir brauchen im Grunde eine Rückkehr zur souveränen Kontrolle über unsere Wirtschaftspolitik. Wir brauchen eine Regierung, die das Gemeinwohl aller Bürger und die Möglichkeit aller Bürger, ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln, in den Vordergrund stellt. Und das ist die Schlacht, um die es in den nächsten Wochen gehen wird.
Eine Sache, die Sie auf jeden Fall als Zuschauer und Besucher unserer Webseite tun sollten, falls Sie es noch nicht getan haben, und das ist, Sie sehen oben auf der Webseite das blaue Banner, wo drauf steht, helfen Sie uns mit einer Unterstützungsunterschrift. Es geht darum, dass wir die Liste der Kandidaten, die wir aufgestellt haben beim Europaparteitag am 1. Dezember, dass wir dafür Unterschriften brauchen, einige tausend, damit wir dann bei der Wahl antreten können, damit daraus eben wirklich auch eine Kampagne wird, die wir ja, was wir diskutiert haben bei dem Parteitag, gemeinsam koordinieren mit anderen Bewegungen in den verschiedenen anderen europäischen Ländern, mit denen wir eben dort zusammenarbeiten. Also das wäre wirklich wichtig, dass Sie diese Gelegenheit wahrnehmen. Die Formblätter kann man sich ausdrucken und dann können Sie das einfach zu uns schicken, damit das also eine erfolgreiche Kampagne wird. Natürlich werden wir mehr als das brauchen, versteht sich wahrscheinlich von selbst, aber das ist auch eine wichtige Sache. Ja, und damit möchte ich eigentlich euch allen danken, vor allen Dingen dir, Helga, und hoffe, dass wir jetzt auch wieder in eine Regelmäßigkeit reinkommen, denn wir werden diese Plattform natürlich benutzen, um die Konzepte deutlicher zu machen, die man manchmal nicht in 5 Minuten oder in 2 Minuten erklären kann, die aber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei nicht nur unserem Vorhaben, sondern bei dem Vorhaben der Menschheit, eine Zukunft zu geben. Also hoffentlich bis ganz bald.